Die SPD ist in einer strukturellen Dauerkrise.
Sie haben mich und die Partei gerade als Nazis bezeichnet.
Ja. Das wird zwar immer behauptet, man will nicht die Wähler beschimpfen der AfD. Naja, aber was heißt das denn, wenn man eben gleichzeitig transportiert, das ist eine Nazi-Partei?
Gerhard Schröder, wie denken Sie über diesen Umgang mit dem Altkanzler?
Jemanden jetzt dermaßen auf die Anklagebank zu setzen, das finde ich auch verwerflich, muss ich sagen. Die Vorstellung, dass sie nun, wenn sie die Ukraine besiegt hätten, dass sie dann weiter marschieren würden, das halte ich für irreal. Und für so irrational halte ich auch Putin nicht. Er hat seine eigene Logik, seine eigene Rationalität.
Wie zufrieden sind Sie mit der Berichterstattung?
Ich bin sehr unzufrieden, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Ukraine-Krieges. Ein solches Ausmaß an Uniformität kann ich mich nicht erinnern, nicht mal auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial aus Berlin. Mein Name ist Roman Zeller und es ehrt mich, dass ich heute mit Peter Brandt an einem Tisch sitze. Er ist der älteste Sohn des ehemaligen SPD-Kanzlers Willy Brandt. Er ist allerdings nicht nur der älteste Filius des ehemaligen Kanzlers. Er hat auch eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Vita hinter sich. Er dissertierte über den Wiederaufbau der deutschen Arbeiterbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg. Er habilitierte in der Folge auch über die studentische Bewegung und den Frühnationalismus um 1800, richtig? Er ist Ehrendirektor des Dimitri Tsatsos Institut für europäische Verfassungswissenschaften, waren Professor an der Fernuniversität in Hagen. Sie sind immer noch Mitglied der SPD, wenn ich richtig informiert bin, wie Ihr Vater. Und jetzt interessiert mich natürlich der Zustand der SPD. Wir lesen viel, haben Verluste gesehen an den Europawahlen unlängst. Die Kanzlerpartei erreicht nicht mehr, was sie einst hatte. In gewissen Bundesländern kratzt sie sogar an dieser 5%-Hürde, um überhaupt in den Landtag gewisserorts einzuziehen. Wie steht es aus Ihrer Sicht um die Sozialdemokraten Deutschland? Wie geht's der SPD?
Ja, von mir aus auch ein Grüezi muss ich wahrscheinlich noch üben. Die SPD ist in einer, wenn man so will, strukturellen Dauerkrise. Nicht erst seit gestern, nicht erst seit ein oder zwei Jahren. Der relative Wahlerfolg, relativ dick unterstrichen von der Bundestagswahl 2021, hat das so etwas verdeckt, die Grundproblematik, die darin besteht, was ja auch keine originelle These ist, dass die SPD weitgehend den Kontakt zu ihrer Klientel, den nicht privilegierten Arbeitnehmern und den kleinen Selbstständigen verloren hat. Also der Begriff der Volkspartei, den die SPD ja sehr stark für sich in Anspruch genommen hat, das hat ja verschiedene Dimensionen. Man kann das so begreifen, dass es eine gewissermaßen Catch-all-Party ist, wie man das im angelsächsischen Bereich nennt, oder man kann sagen, es ist die Interessenvertretung der mittleren und unteren Sozialgruppen, und dazu gehört eben auch der enge Kontakt. Das ist weitgehend verloren gegangen, ist auch ziemlich unstrittig, also das ist jetzt keine besonders originelle These, aber es wird konfliktreich an der Stelle, wo es Sozialdemokraten gibt, die den Eindruck erwecken, so will ich es mal sagen, als würde sich die SPD heute vor allem für Spezialgruppen am Rande der Gesellschaft einsetzen. Und es sollte sein, die Partei für die ganz normalen Leute, auch wenn das etwas simpel klingt. Da, wo sie es noch ist, geht es ja auch besser.
Wo oder wann ist die SPD falsch abgebogen? Wann hat man quasi diesen Bürgerkontakt verloren? Wann hat die SPD den Pfad der Volkspartei aus den Augen verloren?
Ja. Naja, das, das ist aus meiner Sicht geschehen im Laufe der 1990er Jahre. Ich meine, es gab immer unterschiedliche Strömungen und immer Diskussionen in der Partei, was jetzt die richtige Linie ist. Aber im Laufe der 90er Jahre und der frühen Jahre dieses Jahrhunderts, das wäre jetzt meine Analyse, hat man nachgegeben, ähnlich wie New Labour in Großbritannien, hat man nachgegeben dem internationalen Trend, manchmal als nicht begriffsgeschichtlich nicht ganz korrekt, als Neoliberalismus bezeichnet, also der neu entfesselte Marktkapitalismus in globalisierter Zeit, und hat das dann kombiniert mit einem, ja, wie soll ich das mal ausdrücken, einem Ultraliberalismus im Hinblick auf die Lebensformen der Menschen. Das wurde dann auch in Anführungszeichen als progressiver Neoliberalismus bezeichnet. Also diese Kombination hat meines Erachtens den Graben immer weiter vertieft zu der Mehrzahl der Menschen.
Was macht die SPD heute noch gut?
Naja, sie ist immer noch eine Partei von 400.000 Leuten, die sich in der Regel eigene Gedanken machen und immer noch eine Programmatik verfolgen, die spezifisch ist, also eine Programmatik, die auf Demokratisierung der Gesellschaft, weitere Demokratisierung und die Vertiefung, teilweise Wiederbelebung des Sozialstaats gerichtet ist. Das ist ja etwas, was gewissermaßen die DNA der Partei ist, ergänzt um eine Außenpolitik, die auf Friedenssicherung gerichtet ist. Das ist in der Partei drin. Die andere Frage ist, ob das jetzt dann von der offiziellen Politik auch so transportiert wird. Da kann man seine Zweifel haben, zumindest in der Erkennbarkeit. Aber es ist schon von der Mitgliedschaft her eine spezifische Partei. Ich bin vor 10 Jahren, das war das 150. Parteijubiläum, war ich viel unterwegs, habe vor Parteigliederungen gesprochen und meistens eher historische Vorträge gehalten. Und ja, dann merkt man schon, es gibt eine sehr große Fraktion. Ja, scherzhaft habe ich mir gesagt, die größte Arbeitsgemeinschaft der SPD ist die Arbeitsgemeinschaft der unzufriedenen Sozialdemokraten. Also da ist noch ein ganz anderes Potenzial, als es zum Ausdruck kommt.
Wie beurteilen Sie die Programmatik des Kanzlers? Die SPD ist ja Kanzlerpartei. Wie beurteilen Sie Olaf Scholz?
Ich halte persönlich sehr viel von ihm, finde ihn einen sehr verlässlichen Mann, der gut überlegt. Aber man kann nicht dran vorbeigehen, dass Olaf Scholz ja auch als Minister an vielen Entscheidungen beteiligt war. Ich schätze ihn als Person, habe meine Zweifel, ob das, was er in dieser Koalition überhaupt vertreten kann, nun die Probleme der Bundesrepublik Deutschland in der Welt lösen kann oder einer Lösung weiterbringen kann. Ich war von vornherein sehr skeptisch, also bei dieser Koalitionsbildung. Nun kann man sich es auch nicht immer aussuchen. Ne? Es war ja schon mal 2017 so, dass die Sozialdemokratie nach einer erneuten Wahlniederlage gerne in die Opposition gegangen wäre. Aber wenn sich die Regierung bilden sollten nach dem Ergebnis und zunächst auch verhandeln, nicht zusammenkommen, dann kann es sein, dass eine Situation entsteht, wo dann der quasi Zwang ist, in die Regierung hineinzugehen. In Deutschland operieren wir ja nicht mit Minderheitsregierungen. Ich meine, das Schweizer Modell ist ja noch umfassender, aber das ist, wir sind nicht gewohnt an Minderheitsregierungen. Es gibt ja Länder, wo das gang und gäbe ist. Und wenn ich jetzt nochmal an 2017 erinnere, wenn dann der Bundespräsident mahnt, nun kommt aber mal zusammen, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Also ich will damit sagen, die SPD hat in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel Verantwortung mit übernommen für etwas, was sie nur teilweise bestimmt hat.
Sie haben zuvor gesagt, die SPD ist nicht mehr auf dem Pfad der Volkspartei, beschäftigt sich zunehmend mit Minderheiten. Lässt sich diese SPD, wie wir sie heute haben, lässt sich diese Partei retten? Und wenn ja, wie?
Ich könnte sagen, das wird sich zeigen. Aber die Grundfrage ist, ob die vielen, die mit dem Gang der Dinge nicht einverstanden sind oder nicht zufrieden sind, ob die sich einmischen werden oder ob sie resignieren. Das gibt es ja. Man darf sich ohnehin nicht allzu glorreiche Vorstellungen machen über, gilt für alle Parteien, über innerparteiliche Demokratie, aber es gibt Phasen in einer Parteigeschichte, wo lebendiger diskutiert wird, wo mehr innerparteiliches Leben ist. Davon wird es letztlich abhängen, ob die vielen, die unzufrieden sind, wie die Dinge gelaufen sind und weiterlaufen, ob die sich wieder stärker einmischen.
Braucht Deutschland die SPD noch?
Davon bin ich überzeugt. Wir brauchen eine sozialdemokratische Partei. Und also ich mache mir das nicht zu eigen, aber es gibt ja Leute, die schon bei der inzwischen niedergehenden Partei Die Linke sagten, das ist sowas wie die Wiedererstehen einer linken Sozialdemokratie. Jetzt wird es wieder von manchen im Hinblick auf das Bündnis Sarah Wagenknecht formuliert. Also sollte eine konkrete sozialdemokratische Partei untergehen, es gibt ja historische Beispiele dafür, dann würde ich vermuten, dass etwas Neues dieser Art entsteht.
Was glauben Sie, das ist jetzt natürlich eine hypothetische Frage, was würde Ihr Vater tun, Willy Brandt, was würde er tun, um dieses Steuer bei der SPD herumzureißen?
Also das wissen wir ja nicht. Ich zögere auch immer solche Fragen oder eigentlich beantworte ich sie nicht, weil wir es wirklich nicht wissen können. Leute können es vermuten. Selbst wenn ich eine Vermutung hätte, wäre ich sehr vorsichtig, sie zu äußern. Aber was man ja sagen kann, er hat sich immer bemüht, sozusagen die klassische Klientel der SPD, klingt jetzt nicht passend, wenn ich sage, bei der Stange zu halten, also auf deren Bedürfnisse und Interessen zu setzen und aber auch neue Problemstellungen und neue Gruppierung in der Gesellschaft, die er für integrierbar hielt, in das Konzept der Sozialdemokratie auch im Blick zu haben. Also diesen Spagat, der heute meines Erachtens nicht gelingt. Ob das jetzt, darüber kann man jetzt lange diskutieren. Das ist nicht einfach ein Versagen. Es ist eine große Aufgabe. Und wir sehen ja ähnliche Probleme bei anderen sozialdemokratischen Parteien. Es ist ja nicht so, dass es jetzt nur die SPD wäre. Manche sind regelrecht kaputt gegangen oder zu Splittergruppen reduziert worden. Es entstehen dann neue Formationen. Ich halte das für eine offene Frage, also wie das Ganze ausgeht.
Gibt es diese Klientel, diese Arbeiterschaft, gibt es die noch in Deutschland? Weil meine Beobachtung ist so ein bisschen, wie Sie auch gesagt haben, es gibt viele Unterkategorien, Minderheiten, es gibt die Bürgergeldempfänger, die Niedriglöhne, die Jobs, die halt einfach gemacht werden müssen. Aber gibt es diese Arbeiterschaft noch, die stolz ist aufs Handwerk, auf ihren Beruf? Gibt es die deutsche Arbeiterschaft wirklich noch oder ist die so zersplittert, so fragmentiert, dass diese Klientel der SPD gar nicht mehr existiert?
Ja, Sie haben in der Frage etwas sehr Richtiges hervorgehoben, nämlich dass wir eine fragmentierte Arbeitnehmerschaft, wenn ich jetzt mal diejenigen, die arbeitslos sind, dazu rechne, haben wir eine sehr fragmentierte Arbeitnehmerschaft. Es ist auch so, dass die Arbeitnehmerschaft sich, also die abhängig Beschäftigten, dass sich das heute anders zusammensetzt, als es vor Jahrzehnten der Fall war. Also wir hatten ja, wenn wir zurückgehen in die frühe Nachkriegszeit, dann war ja alleine die Handarbeiterschaft schon etwa die Hälfte der Erwerbsbevölkerung. Das hat sich deutlich reduziert, auch durch Verlagerung von Produktionsstätten in den Süden. Wir haben noch beträchtliche Produktionsarbeiter im alten Sinne, die deren Arbeitsart sich aber auch verändert und weiter verändert hat und weiter verändert. Also wenn Sie so wollen, können Sie sagen, da hat sich sehr viel getan. Ich meine, uniform war diese Gruppe ohnehin nie, auch in früheren Zeiten, aber es hat sich weiter fragmentiert und das ist natürlich eine große Aufgabe, die Gruppen gewissermaßen politisch zu vereinheitlichen. Und es ist ja offenkundig, und auch kein deutsches Phänomen, das muss man immer wieder betonen, wenn die Leute also auf ihr jeweiliges Land gucken. Wir haben ja in ganz Europa den Haupttrend nicht überall gleichmäßig stark ausgeprägt, dass der Protest, auch der soziale Protest, heute rechts ist. Und das ist ja kein Naturgesetz. Es gab Zeiten, wo das anders war. Aber das ist natürlich etwas, was man nicht einfach denunzieren kann. Damit muss man sich politisch auseinandersetzen. Und das zum Beispiel empfinde ich, dass es zu wenig geschieht. Also dieses Phänomen wirklich zu durchdenken und daraus auch nicht nur taktische, sondern auch weitergehende Konsequenzen zu ziehen.
Ist das etwas, das Sie besorgt? In Deutschland haben wir ja genau diese fragmentierte Schicht, Mittelschicht, Unterschicht, eigentlich die klassische Klientel der SPD von früher, die wendet sich zunehmend, wie Sie sagen, der Rechten zu, die sieht ihre Probleme beantwortet durch die AfD. Ist das etwas, das Sie besorgt, das Sie beängstigt, das Sie umtreibt? Wie denken Sie über dieses Phänomen?
Ja, das besorgt mich sehr, weil ich denke, das ist, wenn der Sozialdemokratie ein Teil, muss man ja sagen, ihrer klassischen Klientel abhanden kommt und wir die Situation haben, dass wir in dem, was noch existiert an der klassischen Arbeiterschaft, einen überdurchschnittlichen AfD-Anteil haben, sogar unter Gewerkschaftsmitgliedern einen leicht überdurchschnittlichen Anteil an AfD-Wählern haben, dann ist das etwas, was durchaus besorgniserregend ist. Dieses Phänomen ist eines. Wir haben aber auch das Phänomen seit Jahrzehnten, wenn klassische Wähler weggingen von der SPD, gingen sie zumindest in einem ersten Schritt erstmal in die Wahlenthaltung. Das haben wir übrigens immer noch, dieses Phänomen. Also auch bei der Europawahl hatten wir dann einen starken Gang in die Wahlenthaltung von sozialdemokratischen Wählern. Man also kann jetzt nicht sagen, dass jetzt die Mehrzahl von sozialdemokratischen in doppelten Anführungszeichen kleinen Leuten zur AfD gegangen ist, aber es gibt da durchaus eine Tendenz, und das besorgt mich sehr, weil ich auch wahrnehme, dass die Art, wie sich die Öffentlichkeit und insbesondere auch die Parteiöffentlichkeit damit auseinandersetzt, unbefriedigend ist.
Gestern hat mir ein interessanter Experte der deutschen Politik hat mir gesagt, die SPD sei deswegen vom Aussterben bedroht sogar, weil sie anders als beispielsweise die Grünen, die auch im Niedergang begriffen seien, keine Stammwählerschaft hätten. Also die müssen quasi wirklich um ihre Wähler, um ihre Befürworter müssen sie kämpfen, währenddessen die Grünen eigentlich rein wegen des Umweltthemas eine Stammwählerschaft hätten. Ist die SPD eine bedrohte, eine existenziell bedrohte Partei, oder glauben Sie, das ist übertrieben?
An der These ist was dran. Das war ja alles mal ganz anders, nicht? Also wenn Sie wenn wir zurückgehen in die frühe Nachkriegszeit, ja, noch bis in die 70er Jahre, da gab es halt Orte, da konnte die SPD auch eine Vogelscheuche aufstellen und hatte 50-60%, wie die CDU auch, also noch bei der noch stärker ausgeprägt in einigen Gebieten. Das ist ja alles vorbei. Es ist sicher so, dass inzwischen die Grünen eine Stammwählerschaft haben, die diese Partei wählen werden, unabhängig davon, was sich jetzt im Einzelnen da verschiebt oder ob es da auch mal programmatische oder politische Veränderungen gibt. Bei der SPD ist diese Gruppe, ich will nicht sagen inexistent, aber sehr klein geworden. Es gibt ja so Untersuchungen nach politischen Milieus, und da hat man halt festgestellt, also was nicht einfach identisch ist mit den Sozialgruppen. Und dann hat man festgestellt, dass in allen diesen Milieus die SPD ungefähr gleich stark ist. Also sie hat nicht sozusagen inzwischen nicht eine, wie Sie das für die Grünen festgestellt haben, einen Bereich, wo man sagen kann, das ist eine sichere Bank. Und das ist in der Tat ein Problem. Allerdings, ich meine, bis zum Exitus, das ist noch weit. Ich schließe es nicht aus. Wir haben die italienischen Sozialisten, die nie so stark waren wie die SPD, aber die ist jetzt völlig im Nichts verschwunden, und sogar die Christdemokratie in Italien. Also solche Phänomene gibt es. In Frankreich gibt es plötzlich, das ist aber Frankreich ist was anderes, weil die Parteistrukturen nie so fest waren wie in Mittel- und auch Nordeuropa, sodass Leute auch eher mal die Partei gewechselt haben, und dann findet sich eine neue Formation, wie jetzt diese neue Volksfront, wo dann auch solche, die große Differenzen haben, sich in einer konkreten Situation zusammenfinden. Das ist ja in Deutschland alles überhaupt nicht abzusehen. Und insofern, die Lage ist ernst. Also.
Mit welchem politischen Thema, vielleicht ganz kurz, würden Sie als SPD-Politiker, oder wenn Sie jetzt Berater werden, der Führungsriege der SPD, mit welchem politischen Thema würden Sie die Wähler oder die potenziellen Wähler der SPD ansprechen? Wie würden Sie diese fragmentierte Gesellschaft versuchen zu einen?
Ich kann, will auch keinen so tun, als ob ich jetzt das Rezept hätte, um die Dinge zu wenden. Ich will nur sagen, dass in diesem Dreiklang von Demokratie, Sozialstaat und Friedenspolitik, das muss so präsentiert werden, dass es nicht nur Parolen sind, sondern dass es auch in der Politik sichtbar wird. Man, nie kann eine Partei alles das realisieren, schon gar nicht in einer Koalition. Also es muss erkennbar sein, in welche Richtung es geht. Und das ist sicherlich auch ein Problem. Möchte nicht so tun, als hätte ich das Patentrezept. Vielleicht eine Aussage. Also die Vorstellung von Freiheit, die heute dominiert, ist eine, die einseitig gerichtet ist auf die Möglichkeiten des Individuums, sich zu entfalten. Das ist eine Dimension von Freiheit. Aber es gibt eben auch, gerade für eine Demokratie, ist es wichtig, auch das Gemeinschaftliche. Also Gemeingeist und auch Gemeinnutzen. Also das deutlicher herauszuarbeiten. Und das ist, denke ich, etwas, was generell vernachlässigt wird. Nicht nur von der SPD heutzutage.
Ja, stattdessen, ich fand das sowieso unterhaltend, stattdessen beispielsweise ein Kevin Kühner, ist mir aufgefallen bei der Europawahl, der hat sich in seinem Wahlkreis hat er sich stark gemacht für Dönerpreise, dass die gedeckelt werden, dass ein Döner irgendwie nicht mehr als 3 Euro kostet. Was sagen Sie zu solchen Vorhaben?
Also es essen viele Leute auch, da kann man sagen, es ist ein Volksphänomen inzwischen, Döner zu essen. Also dazu sage ich gar nichts. Ich finde im Übrigen, dass Kevin Kühnert eine große politische Begabung ist. Man kann, aber das liegt natürlich zum Teil auch an seinem Job, den er hat, man kann jetzt nicht mehr so sehr viel Rebellisches an ihm erkennen, aber er macht das im Rahmen seiner Möglichkeiten schon sehr gut, wobei man auf den Rahmen der Möglichkeiten abheben müsste.
Was mich interessiert, wie finden Sie, wenn wir bei den Themen sind, wie finden Sie diesen Kampf gegen rechts, wo sich die SPD auch groß beteiligt? Da ist der Kanzler an vorderster Front bei einer Demonstration dabei in Potsdam. Da ist beispielsweise ein Co-Vorsitzender Lars Klingbeil dabei, der nach der Europawahl die AfD eigentlich quasi pauschal als Nazis bezeichnet hat. Wie finden Sie diesen Kampf gegen rechts? Ist das der richtige Umgang mit dieser stärker werdenden Partei AfD? Oder was wäre da quasi Ihr Votum?
Also, es geht ja aus Sicht der SPD eigentlich nicht um einen Kampf gegen rechts, sondern was postuliert wird, ist ja ein Kampf gegen rechts außen, gegen das Rechtsextreme. Aber es ist sicher kein Zufall, dass da nicht so richtig unterschieden wird. Ich bin ja alt genug, um mich sehr gut zu erinnern an die 60er, teilweise auch noch die 70er Jahre, wo man sehr schnell in den Verdacht kam, Kommunist oder ein Sympathisant des Kommunismus oder ihm jedenfalls zuzuarbeiten. Diese Kommunistenriecherei derzeit. Es ist so ein bisschen die Gefahr, dass heute man in die Falle läuft. Etwas, was nicht passt, in eine rechte Ecke zu stellen, das ist ja, geht ja zum Teil sehr weit. Dann gibt es etwas, sagen wir mal so Formeln, die das rechtsoffen, ne? Also dann jemand, der zwar nicht dahin gehört, aber dann vermeintlich auch Positionen vertritt, die da anschlussfähig sind, der ist dann rechtsoffen, man redet von der Querfront. Also ich, auch die Rede von der Brandmauer ist im Grunde meines Erachtens unrealistisch, weil sie können doch nicht ihre politische Haltung davon abhängig machen, was jemand anders tut. Ne? Also es würde ja sein, egal was die jetzt vorschlagen, egal was sie einbringen, kann man ja nicht sagen, nur das wär, also man macht sich ja zum Gefangenen eigentlich der anderen politischen Formation. Also dass man im Übrigen, das wird zwar immer behauptet, man will nicht die Wähler beschimpfen der AfD. Naja, aber was heißt das denn? Wenn man eben gleichzeitig transportiert, das ist eine Nazi-Partei. Also es gibt viele Gründe, sich mit der AfD auseinanderzusetzen. Zum Beispiel ihren Anspruch, das Volk zu vertreten. Nehmen wir mal das soziale Volk. Der Volksbegriff hat ja verschiedene Dimensionen, auch den des Volkes der Demokratie. Insofern ist immer etwas merkwürdig, wenn die Leute heutzutage beim Volksbegriff denken, dass sofort an das Völkische denken dabei. Also das ist meines Erachtens abwegig und schädlich, auch politisch schädlich. Also man sollte vielleicht bei der Auseinandersetzung mit der AfD sich konzentrieren darauf, welche Rezepte werden denn dort propagiert, was wird tatsächlich vorgeschlagen, auch programmatisch. Ich will nicht jetzt pauschal mich etwa die Demonstrationen, die es da gegeben hat, abwerten. Aber es bleibt natürlich diffus und politisch sehr undifferenziert. Man muss auch aufpassen, dass man dort nicht Dinge propagiert, Dinge behauptet, die faktisch nicht richtig sind. Also ich meine, ich nehme mal ein Beispiel aus der Vergangenheit jetzt und rede nicht über die sogenannte Potsdamer Konferenz, Sie wissen, dass die Aufregung über die Remigration und so, das lasse ich mal beiseite, könnte man auch einiges zu sagen, sondern ich spreche über einen Fall, der länger zurückliegt, das war der damalige CDU-Politiker Hohmann, der hatte, was dann auch erst nach Jahren ausgebuddelt wurde, hatte eine Rede gehalten zum 17. Juni, dem Datum des Arbeiter- und Volksaufstands in der DDR 1953, was ja mal der Nationalfeiertag der alten Bundesrepublik war. Sie hatte eine Rede gehalten. Es war aber schon zur Zeit der deutschen Einheit und hat da propagiert oder die These sich gewandt gegen die These vom Tätervolk, den Deutschen als dem Tätervolk. Und hat gesagt, naja, nach dieser Logik wären auch die Juden ein Tätervolk, denn an der Spitze der damals in der Frühphase an der Spitze der bolschewistischen Partei hätte es ja viele Juden gegeben. Nun war das eine völlig verunglückte Argumentation, die also sozusagen nicht stimmig war. Aber was kolportiert wurde, war Hohmann über alle Fernsehkanäle. Hohmann hat die Juden als Tätervolk bezeichnet. Er wollte aber gerade den Begriff des Tätervolks ad absurdum führen, mit einer ganz schlechten Argumentation. Aber diese Art von, also offenbar traut man den Leuten nicht zu, die Dinge zu beurteilen, sondern das wird dann so, ja, in dem Fall kann man ja sagen, nicht nur zugespitzt, sondern auch verfälscht. Damit es sich besser macht, nicht? Also der musste dann auch zurücktreten, ich weiß gar nicht mehr, welches Amt der hatte. Also, und also diese Art von Reflexen, die finde ich schlecht und ich glaube, es schadet auch der politischen Auseinandersetzung.
Wie würden Sie sagen, was haben Sie mitbekommen auf dem Weg? Wie ist Ihre Prägung im Umgang mit dem, in Anführungs- und Schlusszeichen, politischen Gegner? Jetzt im Umgang mit dieser AfD, der Oppositionskraft, die unglaublich verteufelt wird. Was ist da die Brandsche Doktrin? Wie würde vielleicht, auch wieder hypothetisch gesprochen, wie würde Ihr Vater, wie würde Willy Brandt mit der AfD heute umgehen? Was hat er Ihnen da mit auf den Weg gegeben? Was wäre da der richtige Umgang?
Ja, also, ich kann ja nur für mich sprechen und was ich mitbekommen habe, das müssen andere entscheiden. Aber ich kann eins sagen, also mein Vater hat ja in den späten 60er Jahren, also so ab Mitte der 60er Jahre, den Aufstieg der NPD beobachtet und da hat er sich schon sehr deutlich geäußert und war das was anderes als heute die AfD, aber auch die NPD in ihrer frühen Phase war, also es gab Neonazis da oder Neofaschisten, aber es war eher eine deutschnationale Partei im traditionellen Sinne. Ne? Und also da hatte er schon das Bedenken, dass auch dass das Deutschlands Ansehen beschädigen könnte. Und da gibt es dann auch schon sehr harsche Zitate. Der Neonazismus ist Verrat an Staat und Volk und so weiter. Also so, das deutlich, sehr deutliche Abgrenzung und auch Abstempelung, dass wir wissen ja nicht, was er heute von sich geben würde, aber was man sagen kann, ist, dass er in hohem Maße andere Positionen respektiert hat. Das kann man sagen. Was das heute bedeuten würde, weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Aber würde er beispielsweise, würde er mit ihnen reden? Würde er diese Brandmauer derart mantraartig hochhalten?
Ja, das weiß ich alles nicht. Er hat Menschen respektiert, auch Konservative, wie er in dem Fall, ich weiß es wirklich nicht. Also nicht nur, dass ich es nicht sagen möchte, sondern ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich frage mich natürlich manchmal, was würde er machen? Wobei das ja auch, das ist ja nicht die Lösung des Problems. Was würde er machen? Auch große Männer machen Fehler. Aber trotzdem interessiert es einen natürlich. Oder man denkt immer mal drüber nach. Was würde X oder Y heute machen? Was würde Helmut Kohl heute machen, wenn er da wäre? Wir wissen es nicht und trotzdem denkt man mal drüber nach.
Ja, noch eine Frage in diese Richtung, danach höre ich aber auf. Was würde er zu dieser SPD, zu dieser heutigen SPD, was würde er da sagen? Oder vielleicht noch überspitzer formuliert, würde er überhaupt noch Teil sein wollen zu diesem Haufen von Minderheitsproblembewirtschafter, Genderpolitik, Propagandisten oder weiß ich was? Was wäre Willy Brandt in dieser SPD noch heimisch, würde er diese SPD noch unterstützen?
Also ich bin ziemlich sicher, dass er die Partei noch unterstützen würde, obwohl ich es auch nicht weiß. Aber er hätte sicher nicht nur in der Sozialdemokratie, ich will mal sagen, in der Gesellschaft hätte er auch seine Probleme, also mit vielen Tendenzen, die es heute gibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er Gendersternchen machen würde in dem, was er schreibt, oder auch die Art, wie sozusagen, das ist ja manchmal eine Art des magischen Denkens. Also wenn ein falsches Wort benutzt wird, was damals, sagen wir mal, vor Jahrzehnten noch völlig normal war, dass daraus ein Problem gemacht wird. Also dafür hätte er, glaube ich, kein Verständnis. Nehme ich an, und dafür gibt's auch Anhaltspunkte. Aber ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass er ein sehr hohes Maß an Loyalität bewahrt hätte, auch gegenüber Entwicklungen, die vielleicht ihm nicht so gepasst hätten.
Das war der erste Teil des Gesprächs. Im zweiten Teil des Gesprächs sprechen wir über Krieg und Frieden, die Irrationalität oder die Rationalität Putins. Wir besprechen den Westen, wir besprechen mögliche Verhandlungen und ein vielleicht sogar gemeinsames Sicherheitskonstrukt Deutschland, Europa mit Russland, wie es weitergehen könnte. Bleiben Sie dran, das zweite Gespräch kommt. Das ist der zweite Teil vom großen Gespräch mit dem Sohn von Willy Brandt, mit Peter Brandt. Viel Vergnügen und bleiben Sie dran. Beschäftigen wir uns mit den Personen, denen es in Anführungsstrichen heute an den Kragen geht, Gerhard Schröder. Wie denken Sie über diesen Umgang mit dem Altkanzler? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an diesen fast schon prozessartigen, inquisitorischen Umgang mit dem Altkanzler denken?
Naja, also ich finde das völlig unterm Strich, und zwar unabhängig davon, wie man über einzelne politische Schritte oder auch das geschäftliche Leben von Gerhard Schröder denkt, aber jemanden jetzt dermaßen auf die Anklagebank zu setzen, das finde ich auch verwerflich, muss ich sagen. Also ich meine, ich war nicht immer einverstanden mit Gerhard Schröder. Ich war kein Anhänger der Agenda 2010. Ich habe ihn bewundert, wie er mutig war im Hinblick auf den Irakkrieg und die deutsche Beteiligung. Also wir wissen zwar, dass dann doch deutsche Geheimdienste ein bisschen was gemacht haben, aber das Entscheidende war, dass er öffentlich den Mut hatte, zu widersprechen. Und das wird ihm von vielen bis heute hoch angerechnet. Ich bin generell der Meinung, dass Menschen, die ein hohes politisches Amt hatten und meinen, sie müssten hinterher noch viel Geld verdienen, mit einem gewissen Unverständnis gegenüber. Das ist zwar heute üblich, kann man sagen, aber im Grunde, also die kriegen ja eine gute Pension, und ich finde, sie sollten sich entscheiden. Also entweder die Pension und weitere staatliche Privilegien oder Geschäftsleben. Das ist aber unabhängig jetzt die Aussage davon, ob es sich um ein russisches, amerikanisches oder sonst ein Unternehmen handelt. Also ich finde, das ist eine Fehlentwicklung unseres öffentlichen Lebens, wie man hier mit diesem sicherlich auch etwas sturen Menschen umgeht.
An der Person von Gerhard Schröder hat sich ja quasi diese ganze Russland-Debatte, das Verhältnis zu Russland, wie soll sich Deutschland gegenüber Putin auch verhalten, konfrontativ, zusammenarbeitend, hat sich da quasi entzweit. Die SPD hat einen anderen Weg eingeschlagen, als dies beispielsweise ihr Vater damals propagierte. Er hat immer, oder sein Credo war ja dieses Miteinander, eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Europa könne nur mit Russland, nicht ohne Russland und auch nicht gegen Russland. SPD-Chef Lars Klingbeil hat dann gesagt, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube 2022 war es, auf der Suche nach Gemeinsamkeiten haben wir oft das Trennende übersehen. Das war ein Fehler. Was sagen Sie dazu? Wie beurteilen Sie diese Kehrtwende?
Naja, es gibt ja verschiedene Phasen der deutschen und innerhalb der deutschen, der sozialdemokratischen Ostpolitik. Weitgehend anerkannt ist die erste Periode der 70er Jahre, an die ja dann Helmut Kohl auch ziemlich nahtlos angeknüpft hat. Also die Vertragspolitik, KSZE-Prozess und so weiter, schon etwas stärker umstritten war dann die Phase der 80er Jahre. Ich habe damals ja auch das eine oder andere kritisch gesehen. Und dann halt die Periode seit der Wiedervereinigung. Also das ist ja auch weitgehend, spielt ja weitgehend keine Rolle mehr. Also dass diese Entspannungspolitik und damit auch die Politik gegenüber Russland hat wesentlich dazu beigetragen, dass der alte Ost-West-Konflikt aufgelöst worden ist, dass wir die deutsche Einheit bekommen haben. Dass das ein Beitrag war, wird ja auch kaum bestritten. Man kann darüber streiten. Also ich wäre jetzt auch vorsichtig zu formulieren, hat dazu geführt. Also da wäre ich auch vorsichtig. Aber das ist eine fast nicht wegzudenkende Voraussetzung war, würde ich dick unterstreichen. Und schon das ist für mich befremdlich, dass also diese Grundfeststellung, dass ja die Ostpolitik etwas zu tun hatte mit der Teilung Deutschlands und der Zielsetzung, das aufzuweichen und in langer Frist zu überwinden. So, dann würde ich sagen, das, was dann später erfolgte, einschließlich der Gasversorgung durch Russland, war etwas, das war im deutschen Interesse. Das waren nicht irgendwelche Fantasten oder Naivlinge, die das gemacht haben, abgesehen davon, dass das nicht nur Sozialdemokraten waren, sondern es war eine weit, breit getragene Politik in Deutschland. Und also jetzt daraus nun ein spezielles Problem der SPD zu machen, finde ich schon etwas schief. Aber es schadet nichts, dass die SPD sich mit dem, was sie die letzten Jahrzehnte gemacht hat, kritisch auseinandersetzt. Aber kritisch heißt nicht einfach, auf eine Stimmung einzugehen und zu sagen, ja, also der Wind weht jetzt so, wollen wir dem mal etwas entgegenkommen, wobei ich den Leuten, die das so sagen, was sie zitiert haben, nicht unterstelle, dass sie das nicht glauben. Aber es ist schon auffällig, dass auch eine ganze Reihe von Gerhard Schröder nicht fernstehenden Menschen hier eine, ja in dem Fall wohl tatsächlich Kehrtwende gemacht haben. Ich finde, alle deutschen Parteien hätten Anlass, die letzten Jahrzehnte, insbesondere im Hinblick auf die Ost-West-Beziehung, kritisch zu durchdenken. Aber kritisch heißt nicht einfach jetzt zu sagen, naja, da waren wir alle blöd oder so, ne? Das haben wir alles nicht gesehen. Das würde eben auch bedeuten, dass man an dem, was wir heute haben, also diesem schrecklichen Krieg, der natürlich eine russische Aggression ist, aber das ist eben nicht alles. Und das beinhaltet auch den Anteil der anderen Seite am Zustandekommen dessen mit in den Blick zu nehmen. Das gilt ja schon als sozusagen halbe Kapitulation vor der russischen Seite.
Wie würden Sie das realistische Verhältnis, wenn Sie jetzt einfach ein weißes Papier hätten und das Verhältnis West-Ost, Deutschland-Russland neu zeichnen könnten, neu konstruieren könnten, wie würde das aussehen? Wie soll die deutsch-russische Politik langfristig aussehen? Was wäre da ein realistisches, aber auch wünschenswertes Szenario?
Naja, es ist jetzt nicht so furchtbar originell, aber der Grundfehler bestand darin, dass man es nicht geschafft hat, nach 1990 zu einem gesamteuropäischen Sicherheitssystem zu kommen. Man könnte es auch nennen, ein Sicherheitssystem der nördlichen Hemisphäre, weil es war ja durchaus beabsichtigt, die Nordamerika mit einzubinden. Und das war politisch nicht gewollt. Für die USA war wichtig, die NATO zu erhalten. Die NATO war nicht nur ein Instrument, aber auch ein Instrument der amerikanischen Hegemonie. Da gab es ein großes Interesse und darüber ist vernachlässigt worden, zu einem gesamteuropäischen Sicherheitssystem zu kommen. Das wäre auch denkbar gewesen, beispielsweise als langfristige Verschmelzung von NATO und OSZE. Es war ja auch schon mal überlegt worden, Russland in die NATO aufzunehmen. Russland hat das zeitweise auch angestrebt, aber natürlich wäre die NATO nicht mehr das, was sie heute ist, wenn Russland da zugehören würde. Heute ist das ja alles lange nicht mehr aktuell, aber also da liegt meines Erachtens der Grundfehler und der Fehler hat zu tun mit Interessen. Und man kann ja verstehen, dass die von der russischen Kuratel befreiten Länder Ostmitteleuropas und Südosteuropas schnell in die NATO strebten. Das kann man nachvollziehen, aber man kann auch nachvollziehen, dass das für Russland ein Problem war. Bis heute ein Problem ist, wenn jetzt die Grenze des westlichen Militärbündnisses innerhalb weniger Jahre von der Elbe bis an den Bug geschoben wird, sogar einige im Baltikum frühere Sowjetrepubliken einschließend. Und das ist etwas, was, denke ich, heute weitgehend nicht gemacht wird, zu unterscheiden zwischen den imperialen Attitüden Putins und der gegenwärtig herrschenden Gruppe in Russland einerseits und tatsächlichen legitimen Sicherheitsinteressen Russlands, die es ja gibt. Und erst wenn man das täte, käme man wieder weiter. Also ich mache mir da keine Illusionen, dass es da nur guten Willens bedarf. Aber das ist, die Situation ist ja auch völlig verfahren inzwischen. Und man hat ja dann in der Folge noch weitere Dinge gemacht, nämlich dass man schon unter dem Bush Junior und dann unter Donald Trump hat den Rüstungskontrollprozess verfallen lassen. Also etwas ganz Bedenkliches. Auch da müsste wieder angeknüpft werden. Also in diese Richtung. Aber die Grundvoraussetzung wäre eben, dass man auf beiden Seiten legitime Sicherheitsinteressen und bei Sicherheitsinteressen, man kennt nie genau die Absichten der anderen Seite, sondern man kennt die Potenziale. Und deswegen muss man immer da anknüpfen und sagen, was wäre denkbar aufgrund der Potenziale. Und also ich bin durchaus übrigens für ein noch stärker vereintes Europa westlich Russlands, westlich des ostslawischen Bereichs, sage ich jetzt mal. Es ist auch eine Lebensfrage Europas aus meiner Sicht, stärker sich zu verselbstständigen gegenüber den USA. Aber das ändert nichts. das ändert nichts an dem, was ich festgestellt habe. Es müssen elementare Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden.
Glauben Sie eigentlich diese Erzählung oder diese heraufbeschworene Gefahr vor diesem imperialen Instinkt oder imperialen Gelüsten Putins von diesem Europafeldzug? Sehen Sie da größenwahnsinnige Tendenzen, wie es ein Hitler einst hatte? Fühlen Sie sich da fast schon ein bisschen bedroht? Fürchten Sie sich, dass das irgendwann Realität werden könnte, dass Putin und Russland da einen Feldzug Richtung Europa, Richtung Westeuropa, Richtung Deutschland macht?
Also ich halte das für völlig irreal. Die Tatsache ist, auch wenn die Vorgeschichte des Ukraine-Krieges wesentlich komplizierter ist, sowohl die innerukrainische, aber auch dann die Ost-West-Vorgeschichte des Ukraine-Krieges viel komplizierter ist, sicherlich, es handelt sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Man kann nicht das sozusagen, wenn einem da was nicht gefällt, das korrigieren, indem man einen Krieg in Gang setzt. Aber, also erstens spricht dagegen, gegen diese Vorstellung, da kommen dann alle anderen an die Reihe, spricht dagegen, dass ja die Truppenstärke, mit der Putin oder Russland da einmarschiert ist, sehr begrenzt war. Also das war ja schon, das spricht schon dagegen, dass sie die ganze Ukraine annektieren wollten. Aber das ist Spekulation. Das ist so real aufgrund der Kräfteverhältnisse. Bis 1990 war es so, dass die Warschauer Paktstaaten, also der Ostblock, im konventionellen Bereich deutlich überlegen war. Nicht so ganz so viel, wie die NATO-Propaganda gesagt hat, aber sie waren überlegen. Das hatte ja zum Teil auch schon geostrategische Gründe. Das ist ja heute nicht mehr so. Also konventionell ist es, etwas vereinfacht gesagt, eher umgekehrt. Also konventionell ist die NATO deutlich überlegen und damit Russland noch die Illusion aufrechterhalten kann, eine Weltmacht zu sein, muss es atomar gleichziehen. Das kann man auch sagen. Also auf dieser Ebene, das ist die einzige Ebene, wo sie noch tatsächlich eine Weltmacht sind. Das ist auch das Gefährliche, nebenbei gesagt. Aber die Vorstellung, dass sie nun, wenn sie die Ukraine besiegt hätten, dass sie dann weiter marschieren würden oder einige Jahre später weiter marschieren würden, das halte ich für irreal, und für so irrational halte ich auch Putin nicht. Er hat seine eigene Logik, seine eigene Rationalität, auch wenn das, was er dann so geschichtspolitisch von sich gibt, sagen wir mal, etwas sehr bizarr ist. Und auch wenn man es wörtlich nähme, auch beängstigend.
Wenn Sie sagen, das ist interessant, wenn Sie sagen, Putin, Sie schätzen Putin als nicht so irrational, beziehungsweise Sie attestieren ihm einen gewissen Grad an Rationalität, würden Sie dann sagen, die Irrationalen sind aktuell vielmehr die westlichen Politiker, die von NATO-Truppenverschiebungen sprechen, von Landkorridoren für NATO-Verschiebungen, von immer mehr Waffen, von Taurus, von Krieg bis nach Russland tragen, von Zelensky, der unbeirrt und quasi fortwährend von Waffenforderungen und Militärunterstützungen spricht. Glauben Sie, die Provokateure für eine Eskalation sind aktuell eher auf der westlichen Seite? Glauben Sie, Zelensky, Biden und Co. sind dabei, einen dritten Weltkrieg zu provozieren?
Im schlimmsten Fall könnte das passieren, aber ich sehe die Irrationalität eher auf der Seite der des westlichen Europa als auf der Seite der USA. Da hat das seine eigene Logik. Proxy War, Stellvertreterkrieg. Aus Sicht der europäischen Staaten muss man ja feststellen, dass das politische Gewicht, das internationale politische Gewicht EU-Europas, der verschiedenen Staaten, insbesondere auch der Bundesrepublik Deutschland, dramatisch kleiner geworden ist im Laufe dieses Krieges. Und da ist eine gewisse Portion Irrationalität dabei. Man findet immer eine, auch in einem irrationalen Vorgang findet man dann eine gewisse Folgerichtigkeit. Aber ich befürchte, dass hier tatsächlich nicht nüchtern kalkuliert wird, dass ich kann gut nachvollziehen, dass man sagt, wir wollten da nicht einfach zuschauen, dass die Ukraine, was immer die Vorgeschichte ist, gewissermaßen unterworfen wird. Aber man muss ja dann versuchen, aus dieser Situation wieder herauszukommen. Und da wundert man sich insbesondere über den französischen Staatspräsidenten, der dann auch davon fabuliert, man könnte da NATO-Truppen hinschicken. Ich meine, das wäre natürlich die Kriegserklärung an Russland, egal ob sie ausgesprochen wird oder nicht. Und man muss auch befürchten oder hoffen, je nachdem, dass das nur Schaumschlägerei ist, dass er das nicht wirklich meint, sondern sich sozusagen, was Ihre These eher bestätigt mit der Irrationalität, sich im europäischen Konzert sozusagen an die Spitze reden möchte. Das ist alles sehr beängstigend. Zelensky hat wahrscheinlich auch seine eigene Logik, der in der Situation, in die er sich hineinmanövriert hat, kann er vermutlich nicht anders agieren, als er agiert. Aber es ist alles sehr gefährlich, um das noch zu sagen. Also es war auch nicht, hat nicht die Sache vorangebracht, dass dann die Reaktion Putins auf die sogenannte Friedenskonferenz in der Schweiz war, zu sagen, naja, also wenn unsere Bedingungen akzeptiert werden, kann der Krieg morgen aufhören. Also das ist ja keine, das ist in der Tat nicht ernst zu nehmen. Wenn man verhandelt, kann nur ohne Vorbedingungen erstmal die Verhandlungen aufgenommen werden, egal wie man jetzt die Möglichkeiten einschätzt, was dabei herauskommen könnte. Da sind die sicher nicht besser geworden für die Ukraine seit dem März, April und den 22 und den Verhandlungen in Istanbul.
Sie haben ja einen Friedensappell an Kanzler Olaf Scholz gerichtet, an die Regierung direkt. Was wäre heute angezeigt? Wie würden Sie vielleicht heute diese Sache herangehen? Wie würden Sie vielleicht, wenn Sie diesen Friedensappell, wie würden Sie heute mit Wladimir Putin in Russland, wie würden Sie mit ihm reden? Wie würden Sie da verhandeln?
Ja, ich bin ja kein Politiker, aber erstmal würde ich überhaupt versuchen, mit ihm zu reden. Darüber hätte man ja auch mal nachdenken können, ob nicht hier jemand wie Gerhard Schröder nützlich hätte sein können, aber das nur in Klammern. Ob Deutschland tatsächlich unter den gegebenen Umständen, es wird ja von Russland als indirekter Kriegsgegner angesehen, als Partei, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ob Deutschland selbst imstande ist, eine Vermittlungsrolle zu übernehmen, weiß ich nicht. Aber man könnte zumindest versuchen, andere Ansätze zu fördern. Also zum Beispiel gab es Vorstöße mehrfach von chinesischer Seite. Es gab immerhin auch mal Ansätze von Staaten des Südens. Also so etwas in Gang zu setzen, würde nicht ausschließen, den Versuch zu machen, mit Putin direkt zu sprechen. Aber das, also da bin ich einfach nicht erfahren genug, um jetzt da einen Ratschlag geben zu können, wie man das machen müsste und was man sozusagen zuerst bereden müsste, dass es überhaupt möglich ist, Abkommen zu schließen. Das hat ja stattgefunden an einigen kleineren Punkten. Und das ist ja oft dann der Ausgangspunkt. Die realistisch scheint mir zu sein, zwar zu versuchen, zu einer Waffenruhe zu kommen, aber es wird wohl unumgänglich sein, in solchen Gesprächen schon über Umrisse einer Friedenslösung zu sprechen. Ich befürchte, dass die Kräfteverhältnisse heute, ich befürchte das tatsächlich, dass es heute ungünstiger aussieht für die Ukraine, als es vor 2 Jahren der Fall gewesen wäre. Was bei uns völlig unterschätzt wird oder vielleicht nicht mal unterschätzt wird, sondern einfach ignoriert wird, ist, dass der Kern für Russland die NATO-Mitgliedschaft ist, der Ukraine. Also sozusagen, das ist das Sicherheitsproblem für Russland. Und was man befürchten muss, wäre immer noch besser als die endlose Fortsetzung des Krieges. Was man befürchten muss, ist eine Teilung des Landes, wo sozusagen der eine Teil dann in die NATO integriert ist und der andere von Russland annektiert, zumindest de facto annektiert. Manches hat er ja de jure schon annektiert. Das wäre aber eine Lösung, die nicht nur für die Ukraine problematisch wäre, sondern die auch einhergehen könnte mit einer Erneuerung des Kalten Krieges. Oder man kann sagen, mit einem neuen Kalten Krieg. Jetzt nicht mehr zwischen West und Ost im alten Sinne, sondern zwischen der vereinigten NATO auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Das wäre in der Tat nur ein Einfrieren oder zeitweises Einfrieren eines Konflikts.
Glauben Sie, Kanzler Olaf Scholz hat das Format, als Brückenbauer, als Vermittler in diesem Konflikt aufzutreten zwischen den beiden Konfliktparteien?
Ich glaube, er hätte das Format. Ob er es dann realisiert, weiß ich nicht. Nun, um es nochmal zu wiederholen, ich bin nicht sicher, ob Deutschland auch aus russischer Perspektive heute noch als Vermittler in Erscheinung treten kann. Aber es gibt natürlich, das ist ja ein komplizierter Prozess, wo es nicht nur darauf ankommt, wer direkt miteinander redet, sondern wer versucht, an welcher Stelle etwas in Gang zu bringen. Es wird wahrscheinlich auch mehr geredet, als wir beide das wissen. Aber bisher gibt es keine wirklich energischen Schritte, hier voranzukommen und diese extrem gefährliche Entwicklung zu stoppen. Also ist nicht so, dass ich sagen würde, Scholz ist dazu gar nicht imstande. Aber ich befürchte, dass er auch sehr gebremst wird von seinen beiden Koalitionspartnern.
Sehen Sie überhaupt international einen Politiker, einen Staatsmann, eine Staatsfrau aus einem Schlage wie eben ein Willy Brandt, ein Helmut Schmidt, die eine Art Brückenbauer sein können, die das Format haben, zu vermitteln, auch in brenzligen Situationen. Sehen Sie da einen Hoffnungsträger quasi?
Wenn Sie so direkt fragen, offen gestanden nicht. Ich will aber relativierend dazu sagen, dass die Personen, die Sie aufgezählt haben, das war natürlich eine Generation, die auch durch die Verhältnisse, in denen sie in jungen Jahren agieren mussten, ganz anders geprägt und auch gehärtet worden sind. Wird ja oft drüber geklagt. Nicht nur im Hinblick jetzt auf die Außenpolitik, wird ja oft geklagt, ja, das sind ja heute keine profilierten Leute mehr und da ist auch was dran. Aber ich denke, man kann das nicht so als Vorwurf formulieren. Diese Typen, die wir alle vermissen heute, und das ist ja immer ganz lustig, sie werden ja auch von den früheren politischen Gegnern vermisst, ne? Die sind in anderen Verhältnissen groß geworden und haben sich durchgeboxt. Also ich sehe es im Moment nicht, aber andererseits muss man ja sagen, die Weltgeschichte ist nicht nur voll von schlimmen Überraschungen, sondern manchmal auch von erfreulichen. Also insofern hoffen wir mal, dass jemand sich so präsentiert, so zur Reife kommt, um dann eine solche Rolle zu spielen. Vorab müssen wir mit den Menschen, uns beide eingeschlossen, zurechtkommen, die nun jetzt leben und agieren und nicht darauf hoffen, dass ein Retter kommt.
Was ist eigentlich die Rolle der Medien, um diese noch ganz kurz anzuschneiden? Wie zufrieden sind Sie mit der Berichterstattung? Auch, oder nicht nur, aber auch hinsichtlich des Ukraine-Krieges?
Also, ich bin sehr unzufrieden. Und finde, also wenn ich jetzt zunächst mal von mir ausgehe, wenn ich eine Zeitung lese, dann will ich da nicht bestätigt werden, sondern dann im Idealfall finde ich unterschiedliche und gegensätzliche, nicht nur Meinungsäußerungen, sondern auch Analysen. Das erwarte ich von einer Zeitung, die ich lese. Und es lässt sich nicht ausschließen, dass eine Zeitung eine gewisse Richtung hat. Das würde ich jetzt auch als solches nicht kritisieren. Aber was wir jetzt erlebt haben, und Sie haben zu Recht gesagt, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Ukraine-Krieges, dass, also ich muss sagen, ein solches Ausmaß an Uniformität kann ich mich nicht erinnern. Also nicht mal, bin ja nicht ganz jung, nicht mal auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Also distanzlos, auch in dem Sinne unglücklich parteiisch, dass Dinge entweder gar nicht oder entstellt berichtet werden. Also ich stehe dem auch mit einer gewissen Fassungslosigkeit gegenüber. Also inzwischen nicht mehr, man hat sich dran gewöhnt. Aber es gibt auch leichte Anzeichen dafür einer Auflockerung. Aber das ist schon atemberaubend und umso wichtiger, dass es Organe gibt, egal wo man sie jetzt einordnet, im politischen Spektrum, die ihre Aufgabe noch ernst nehmen und tatsächlich berichten, Dinge berichten, die man nicht überall lesen kann, in verflachter Form, und auch gegensätzliche Positionen zum Ausdruck bringen.
Viele Menschen in Deutschland getrauen sich nicht mehr so richtig, ihre Meinung zu sagen. Das sagen Umfragen, das sagen Erhebungen, das sagen aber auch Einzelstimmen. Teilen Sie diese Ansicht? Merken Sie wirklich, dass da so ein gewissen, dass da ein verengter Meinungskorridor sich anbahnt, sich bereits realisiert hat? Oder ist das völliger Blödsinn?
Nein, das ist nicht völliger Blödsinn. Allerdings würde ich es etwas relativieren, um nochmal auf die alten Zeiten zurückzukommen. Also während der Hochphasen des Kalten Krieges kann ich mich noch sehr gut erinnern, da war es in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin-West, war es nicht opportun, zum Beispiel die DDR DDR zu nennen. Das war die sogenannte DDR. Und wer einfach nur DDR sagte, das waren gar nicht unbedingt Sympathisanten dieses Vereins, die wurden wütend zur Ordnung gerufen. Also ich könnte viele Beispiele dieser Art bringen. Aber wir hatten durchaus eine längere Phase, wo das nicht mehr vorkam und man den Eindruck hatte, man kann doch einigermaßen frei sprechen und schreiben. Ich weiß auch gar nicht, also ob das alles jetzt immer in eine Richtung geht. Aber die Neigung hat natürlich zugenommen, dass bestimmte Begriffe dürfen nicht verwendet werden, bestimmte Worte dürfen nicht verwendet werden. Oder man kriegt dann auf die Finger, wenn man es verwendet. Also diese schulmeisterliche Art, abgesehen davon, dass es häufig die Sprache ruiniert, was da jetzt so aufkommt. Also ich denke schon, dass das ein reales Problem ist und das ist natürlich besonders ein Problem ist, ja, wie soll ich mal sagen, also für Menschen, die jetzt nicht gewohnt sind, sich geschliffen auszudrücken und dann auch mal den gleichen Gedankengang etwas anders zu formulieren, sondern die halt, wie man so sagt, von der Leber wegreden. Und das ist ganz fürchterlich, wenn Menschen nicht mehr das Gefühl haben, sie können frei reden und dann auch Kontra kriegen dafür. Aber dieses, das darf man nicht sagen. Also das nimmt ja zum Teil groteske Formen an, dass Kinderbücher geändert werden und so weiter. Natürlich, also ich traue mir zu, ich könnte meinem 9-jährigen Enkel Emil erklären, warum damals, also Astrid Lindgren, warum man damals von Negern gesprochen hat. Die Schwarzen selber ja übrigens auch. Und warum das heute nicht passend ist, ohne dass man deswegen, dass das die Welt zusammenbricht, wenn es doch gesagt wird. Also diese permanente Aufgeregtheit schafft ein schwer erträgliches Klima. Also, und nicht alle sind so souverän, dass sie sagen, ich setze mich darüber hinweg. Oder manchmal vielleicht auch dann überlegen, wie kann ich die Wahrheit mit List sagen. Also ich hoffe, dass wir darüber hinauskommen und dass das mal aufhört.
Was wäre da vielleicht ganz gut, was wäre da Ihr Ratschlag, damit sich diese aufgeregte Debatte, wie Sie sie nennen, wahrscheinlich zu Recht, dass sich das ein bisschen entspannt, damit alle ein bisschen runterkommen?
Ja, also ich finde, also ich versuche ja immer dann zu relativieren. Das heißt ja nicht, keine Meinung zu haben, aber wenn dann irgendwas, es gibt Aufgeregtheiten auch von unterschiedlichen Seiten, also auch das, nicht? Und dann sage ich, ja, also sage ich zum Beispiel, man findet immer alles. Es kommt auf die Gewichtung an. Mit einem Einzelbeispiel kann man überhaupt nichts beweisen, auch wenn es noch so unangenehm ist. So, also alleine, also das klingt jetzt so ein bisschen wie Zeigefinger, aber ich will damit sagen, dass man versucht, die Dinge so ein bisschen wieder gerade zu rücken und von diesem sinnlosen Erregung, weil meistens geht es ja um nichts Entscheidendes dabei, davon wegzukommen. Und dann sollte man sich bemühen, auch zwar deutlich, aber man sollte sich schon bemühen, finde ich, nicht einfach um der Provokation willen etwas zu sagen, von dem man weiß, dass das andere, ja, ich will jetzt nicht sagen verletzt, aber ärgert. Das ist auch Blödsinn. Aber und man soll ein dickes Fell haben, also sich nicht gleich ängstlich werden oder nervös werden, wenn man zurechtgewiesen wird. Also viel Besseres fällt mir auch nicht ein.
Letzte Frage. Sie hatten ein gutes Verhältnis, glaube ich, unter dem Strich zu Ihrem Vater, hatten allerdings auch Meinungsverschiedenheiten mit ihm. Die wurden auch öffentlich. Sie hatten nicht immer in jedem Punkt die gleiche Meinung. Mich interessiert, was ist eigentlich was haben Sie zentral von ihm gelernt? Was hat er Ihnen mitgenommen? Woran orientieren Sie sich immer noch? Was sind so diese Grundsätze, mit denen Sie geprägt wurden?
Also, ich glaube, da weiß man dann nicht, liegt da vielleicht auch was in den Genen, also so eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit anderen und anderem, auch ein Respekt vor anderen Positionen, auch wenn sie einem gegen den Strich gehen, einen gewissen Respekt, einen Respekt vor anderen Menschen als Menschen. Das kann man sagen, das ist banal, aber es ist eben nicht selbstverständlich. Und also das hat er wirklich in hohem Maße gezeigt und auch vermittelt. Auch sich selbst nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen. Das, glaube ich, war eine Stärke von ihm, hat ihm vielleicht auch nicht immer genutzt, weil es hieß dann auch eine gewisse Distanz zu haben zur eigenen Person und auch selbst ironisch zu sein. Ne? Das macht das Leben aber etwas einfacher, auch das intellektuelle Leben und das politische, denke ich auch. Also das habe sehr viel wahrscheinlich mitbekommen, viel mehr als mir das in jungen Jahren geläufig war oder ich das mir bewusst war. Es ist ja ohnehin so, je älter man wird, desto mehr merkt man, was man übernommen hat. Also bei Männern eher vom Vater, auch manchmal auch Dinge, die einem nicht so ideal vorkommen. Aber ich bin auch froh über das, was ich also im guten Sinne mitbekommen habe und bin auch manchmal dankbar.
Herr Brandt, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke meinerseits und alles Gute.